Danke, Tini, für so diese ganz zentrale Einführung in das Thema der Gnade. Ich möchte gerne genau daran anknüpfen und das ein Stückchen mit euch ja vertiefen und noch weiterführen. Aufgrund eines Römertextes. Wir haben uns letzten Monat schon einmal damit beschäftigt. Da ging es um, ja, so Gedanken, dass wir Nein sagen sollen zur Sünde, dass wir stattdessen unser Leben vielmehr mit Gutem füllen sollen. Wir hatten so dieses Beispiel gehabt, so du kannst ein Glas Wasser versuchen, mit einer Vakuumpumpe leer zu pumpen. Das ist sehr anstrengend und gelingt auch immer nur teilweise. Oder du füllst einfach Wasser rein, dann geht die Luft ganz elegant raus. Es liegt also dran, was tue ich in mein Herz hinein, was lasse ich an mich heran, welche Dinge füllen mich aus. Und Römer 6, Vers 12 und 13 waren dafür so die Grundlage gewesen. Ich will jetzt ehrlich gesagt heute gar nicht mehr darauf eingehen, das nimmt uns einfach zu viel Zeit. Ich möchte einfach in diesem Text weitergehen. Machen wir gleich zum 14. Vers, denn im Anschluss sagt jetzt Paulus an dieser Stelle, die Sünde hat ihre Macht über euch verloren. Denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn man diesen, gerade den letzten Satz nochmal wörtlich übersetzt, da steht, ihr steht jetzt unter der Gnade. Ihr steht unter der Gnade. Christen sind Menschen, die unter der Gnade stehen. Das erst macht sie zu Christen, Gottes Gnade. Und das bedeutet ja nun Folgendes. Als Christen, als Menschen, die mit Jesus ganz eng leben, stehen wir in diesem Stand, dass Gott nichts, absolut nichts mehr von uns fordert, damit wir noch selig werden. Das ist gelaufen, das ist schon klar. Sondern Gott sagt, durch Jesus Christus komme ich in euer Leben hinein und spreche euch aufgrund des Opfers Jesu am Kreuz gerecht. Das heißt, durch Jesus Christus spreche ich sozusagen eine Generalamnesie für eure gesamte Amnestie für eure Schuld aus und stelle euch unter die Gnade. Und da dürft ihr dann auch bleiben, unter meiner Gnade, im Stand der Gnade. Ihr steht dort, ihr seid dort, ihr haltet euch auf. Meine Gnade ist keine einmalige, vorübergehende Sache, sondern ihr seid da jetzt drin. Das ist ziemlich radikal, was Gott da zu uns sagt. Und wenn wir diesen Gedanken wirklich zulassen und ihm nachgehen, dann muss in uns zwangsläufig die Frage auftauchen, Moment mal, das würde ja bedeuten, dass ich von jetzt an machen kann, was ich will. Ne? Gott hat mich begnadigt und ich stehe in dieser Gnade, ich bleibe unter der Gnade. Das kann ja jetzt, könnte ja für mich heißen, ich kann jetzt drauf lossündigen, wie ich wollte, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen für mich hat. Und als gehorsamer Christ denkt man an dieser Stelle wahrscheinlich, nein, das kann gar nicht sein. Das darf man wahrscheinlich noch nicht mal denken. Ne, da haben wahrscheinlich dann gleich schon wieder einige Gewissensbisse, das darf man überhaupt nicht irgendwie denken. Aber wisst ihr, ich möchte euch sagen, das darf man ruhig mal denken. Wir dürfen diese Frage ruhig mal zulassen und wir dürfen sie auch stellen. Denn das Ding ist, Paulus stellt sie selber hier in diesem Text und zwar im nächsten Vers. Er sagt jetzt in Vers 15, soll das nun etwa heißen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja Gottes Barmherzigkeit zählt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Das ist genau diese Frage. Ja? Er sagt selber, das könnte man jetzt ja daraus schließen. Das könnte doch irgendwie sein, okay, wir sind begnadigt, jetzt können wir machen, was wir wollen und leben, wie wir wollen. Und Paulus sagt, als logisch denkender Mensch kann man auf diesen Schluss jetzt kommen. Wenn es tatsächlich so ist, dass Gott auf jeden Fall zu uns Christen steht, ganz egal, was wir machen, dann wird das doch heißen, dass wir, dass Gott in jedem Fall weiter barmherzig ist. Wir brauchen nichts mehr zu fürchten. Paulus sagt damit, diese Frage ist zulässig. Man darf sie stellen. Das ist erstmal wichtig, ja, dass wir an dieser Stelle nicht denken, oh, da sind wir auf gefährlichem Terrain, sowas darf man gar nicht sagen. Steht sogar in der Bibel, darf man sagen, darf man fragen. Und wisst ihr, Dr. Martin Lloyd-Jones, verstorbener Pastor, der uns damals sehr in unserer Jugend geprägt hat, Der hat sogar mal gesagt und ist der Meinung, erst wenn bei einem Menschen diese Frage auftaucht, erst wenn man sich das fragt, hat man die Tiefe des Evangeliums richtig verstanden. Wer nicht auf diese Frage kommt, der ist immer noch im Vorläufigen, der überlegt noch hin und her, aber diese Frage muss irgendwann kommen. Diese Frage müssen wir uns stellen. Man darf sie stellen und wir müssen sie uns sogar stellen. Was allerdings kann man jetzt darauf antworten? Das ist ja nun nicht ganz so einfach. Wie kann man diesen Punkt jetzt richtig verstehen? Ist denn das so? Kann man das einfach so machen? Ist das Evangelium, ich möchte es mal so polarisieren so gegeneinander. Ist das Evangelium wirklich diese frohe und unendlich befreiende Botschaft von der Gnade, die mir sagt, dass ich durch das Opfer von Jesus Christus Gottes Kind bin und bleibe, ein Leben lang? Oder ist die Botschaft dann doch nicht ganz so froh, weil immer noch so ein Restrisiko bleibt, dass ich mir auch Gottes Gnade wieder verscherzen kann? Manche gehen sogar so weit, dass sie sich fragen, muss nicht in gewisser Weise für uns Menschen ein Restrisiko bestehen bleiben, weil wir sonst über Tische und Bänke gehen würden. Wir kennen uns doch. Wir wissen doch, wie wir sind. Brauchen wir schwachen Menschen nicht noch so eine letztliche Unsicherheit, in der wir gefangen gehalten werden, damit wir bei der Stange bleiben, damit wir immer noch irgendwie sagen, naja, okay, also ich kann mir ja nicht alles erlauben. Schwierig, oder? Wie ist das jetzt? Wie kann man das beantworten? Ich habe vor einer Weile bei dem amerikanischen Schriftsteller Philip Yancey, der ist, soweit ich weiß, auch Pastor, einen guten Ansatz gefunden, hier eine Antwort zu geben und zu finden. Er beschreibt in einem Artikel einmal folgende Situation. Er traf sich mit einem Freund in einem Restaurant zum Essen. Sein Freund, selber auch in seiner Gemeinde, selber Christ, aktiv in der Gemeinde, hatte ihn um dieses Essen gebeten, weil er ihm von einer schwierigen Entscheidung erzählen wollte, die er in seinem Leben treffen muss. Sein Freund war drauf und dran, etwas zu tun, von dem er genau wusste, dass es in Gottes Augen verkehrt war. Er hatte seit längerer Zeit eine Geliebte, also er war verheiratet, er hatte Familie, und hatte jetzt seit längerer Zeit eine Geliebte, und er wollte jetzt Frau und Familie verlassen, um mit seiner Geliebten endgültig zusammenzuziehen. Und er wusste genau, dass er damit gegen Gottes Willen handeln würde. Aber die Versuchung war für ihn so groß und so stark, dass er meinte, es tun zu müssen. Und dann sitzen sie beieinander beim Essen und er fragt nun seinen Freund und Pastor Philip Jensen hier, Philip, wenn ich das jetzt bewusst tue, meinst du, dass Gott mir auch dann wieder vergeben kann? Und Philip Jensen musste schlucken. Der überlegte jetzt eine ganze Weile. Wie ist denn das jetzt? Man predigt ja immer über die bedingungslose Liebe Gottes und darüber, dass Gottes Gnade kein Ende hat. Und nur jetzt in so einer Situation, also wenn es um so eine bewusste öffentliche Sünde geht hier, wenn es so konkret wird jetzt, was sag ich denn jetzt? Man kann doch nicht sagen, jo, kein Problem. Mach man. Ne? Gott vergibt ja wieder. Alles paletti. Aber man kann ja andererseits auch nicht sagen, nee, also dann ist alles vorbei. Also Gott vergibt alles. Ne, aber diese eine Sünde, das vergibt er natürlich jetzt nicht. Philip Jensen gab eine gute Antwort. Er überlegte eine ganze Weile und dann sagte er, weißt du, ich glaube nicht, dass das von Gottes Seite aus ein Problem werden wird. Gottes Gnade ist grenzenlos. Und er ist immer, wirklich immer imstande und willens zu vergeben. Aber ich glaube, dass das ein Problem von deiner Seite aus sein wird. Die Frage wird nämlich sein, wenn du jetzt bewusst diesen falschen Weg gehst, wirst du hinterher noch imstande sein, Gottes Vergebung zu begehren? Sie zu wollen und sie zu empfangen. Denn weißt du, der Empfang der Vergebung setzt ja voraus, dass du dich dem stellen musst, was du dann da getan hast, und dass du zunächst mal Reue zeigst und dass du wieder einen sauberen Weg gehen willst, dass du wieder gerade gehen willst und dass du Gottes Vergebung begehrst. Wenn du jetzt bewusst diesen falschen Weg einschlägst, dann wirst du, und das ist einfach so, dann wirst du nicht derselbe bleiben, der du bist. Du wirst dich verändern auf diesem Weg, Diese Entscheidung wird dich verändern. Du wirst anders denken in Zukunft. Und darum lautet die Frage eigentlich nicht, kann Gott mir dann noch vergeben, sondern vielmehr, werde ich dann noch imstande sein, Gottes Vergebung anzunehmen? Und weißt du, sagt er zu seinem Freund, daran habe ich große Zweifel. Philipp Jensen berichtet dann weiter, dass sich die Sache tatsächlich leider so weiterentwickelt hat, wie er befürchtet hat. Sein Freund traf wider besseres Wissen die falsche Entscheidung und schlug diesen falschen Weg ein und zerstörte seine Familie damit. Und Philipp sagt, ich warte bis heute vergeblich darauf, dass bei ihm ein Kennzeichen von Reue und Umkehr und neuer Zuwendung von Gott zu entdecken sei. Im Gegenteil, sagt er, man konnte sehr deutlich beobachten, wie sich seine Beziehung zu Gott allmählich abkühlte. Und nach einer Weile hat er auch die Beziehung zu mir und zu anderen aus der Gemeinde gekappt. Und in diesem Zusammenhang zitiert Philipp Jensen dann das, was Paulus in Römer 6 hier in unserem Text im Weiteren sagt. Soll das nun heißen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja Gottes Barmherzigkeit zählt? Und dass wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Nein, so ist das nicht gemeint. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Begreifen wir, was die Bibel sagt. Sie sagt uns an dieser Stelle, eure Entscheidungen, die ihr in eurem Leben trefft, sind nicht wertneutral. Unsere Entscheidungen von heute haben Auswirkungen auf unser Denken von morgen. Unsere Entscheidungen von heute bestimmen ein Stück weit unsere Zukunft. Sie ändern nichts an Gottes Gnade. Sie ändern nichts an Gottes Bereitschaft, zu uns zu stehen, uns zu vergeben, uns zu helfen. Aber sie ändern uns selber und sie ändern unser Herz zum Guten oder zum Schlechten. Aber sie haben auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wie du in Zukunft denkst und fühlst und empfindest. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Tatsache stellen. Unsere Entscheidungen von heute sind von Bedeutung für unser zukünftiges Leben. Und eben nicht nur von äußerlicher Bedeutung. Sie haben auch Einfluss auf unsere innere Entwicklung, auf unsere Gedanken, auf unsere Sichtweise der Dinge, auf unsere Bewertung von Umständen, von Sachen, auf unseren Charakter. Dieser Freund von Philipp Jensen, der änderte mit seiner Entscheidung für die Geliebte und gegen die Familie nicht nur seine äußeren Lebensumstände, sondern er änderte auch sein Denken, er änderte sein Herz, er änderte in seiner Seele etwas, er änderte sein Gespür für richtig und falsch. An dieser Stelle war einfach etwas anders geworden. Vergebung und Erlösung und ein neues Leben, das bekommt man tatsächlich einfach nur dadurch geschenkt, dass man in eine Beziehung mit Jesus Christus eintritt. Hier beginnt das Leben mit Gott als Christ. Das wird mir einfach geschenkt. Aber dieses neue Leben jetzt leben, diesen neuen Menschen dann gestalten, diesen christlichen Charakter entwickeln, das kann man nur, indem man im weiteren Verlauf des Lebens viele, viele kleine, richtige, gute Entscheidungen trifft. Und zwar immer und immer wieder. Es geht auf keinem anderen Weg. Das ist schon anstrengend, das weiß ich. Aber so gestaltet man nun mal sein Leben. Und es gibt viele solcher Dinge, die uns täglich begegnen. Und es gibt in unserem Leben auch einige wenige große Entscheidungen, die ganz grundsätzliche Bedeutung haben und die dann maßgeblich bestimmen, in welche Richtung wir uns in Zukunft weiterentwickeln. Es gibt im Neuen Testament ein Beispiel, das das sehr gut deutlich macht. Das ist die Begebenheit vom reichen jungen Mann, der eines Tages zu Jesus kommt. Und ich möchte gerne, auch die meisten von uns kennen diese Geschichte, diese Begebenheit, und ich möchte einfach mit uns das nochmal so ein wenig anschauen, was da geschieht. Es kommt also dieser junge Kerl, reich, gute Bildung, gute Manieren, moralisch tadellos, fehlerlos, kommt zu Jesus. Und das Auffälligste von allem ist, er hat dabei wirklich echten Hunger nach ewigem Leben. Das merkt man an seiner Frage. Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Das ist nicht so einer von den oberflächlichen Typen, der einfach nur Auto und Garten und Haus und vielleicht noch ein Boot oder so. Und dann war es das. Der hat gemerkt, irdischer Reichtum macht mich nicht satt. Das ist es nicht, was mein Leben erfüllt. Ich brauche mehr, ich brauche was anderes, ich brauche einen anderen Horizont. Er spürt, dass er eine lebendige Beziehung zu Gott braucht und so bedürftig und so echt kommt er zu Jesus und fragt Jesus hier, Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Matthäus sagt in seinem Evangelium, nee, Markus sagt in seinem Evangelium, dass Jesus ihn durch und durch lieb hat. Er liebte diesen Mann, so wie er kam. Und ich weiß nicht, was Jesus so gedacht hat, aber ich kann es mir vorstellen, so als Pastor, so als Mensch, der Verantwortung trägt und der gerne Verantwortungsträger mit hineinnehmen möchte in seine Gemeinde und in die Arbeit. Jesus sieht diesen jungen Mann in ehrlichen Suchen und Fragen und er sieht das ganze Potenzial, das in ihm steckt. So ein geradliniger Mensch, so ein ehrlicher Mensch, der sucht doch, der fragt doch. Und Jesus sieht bestimmt auch, was dieser Mann mal für die Urgemeinde bedeuten könnte, nicht wahr? Dass es ein Leiter werden könnte, eine Stütze, eine Säule, jemand, an dem sich Schwächere aufrichten können. Und wie nötig würde die Urgemeinde gerade solche Leute brauchen? Und ich kann mir gut vorstellen, Jesus hätte ihn am liebsten in die Arme genommen und gesagt, oh gut, das werde ich haben. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden und wie froh wäre ich, wenn es schon brennen würde. Und da kann ich so einen wie dich so richtig gut brauchen. So einen geradlinigen Menschen. Wie gut, dass du für Gottes Sache arbeiten willst. Jesus hat das nicht gemacht, denn er sah noch etwas. Er sah, dass dieser junge Mann in seinem Herzen geteilt war. Da war diese Frage und sie war auch auf eine gewisse Art und Weise ehrlich. Wie bekomme ich das ewige Leben? Auf der anderen Seite war da aber auch ein Götze bei ihm. Anders kann man es wohl nicht sagen. Sein Besitz, das, was ihn eigentlich immer Tag und Nacht beschäftigt hat auch. Und Jesus wusste genau, dass man nicht zwei Herren in seinem Herzen haben kann. Der eine wird irgendwann unterliegen. Einer wird stärker, einer wird schwächer. Ist doch klar. Das wird so sein im Laufe der Zeit. Und dieser junge Mann wird das ewige Leben letztlich nur dadurch finden, dass er eindeutig wird an dieser Stelle. Dass er ganz klar für sich festlegt, was jetzt oben steht, was jetzt Priorität hat. Deshalb stellt er ihn hier so radikal vor dieser Entscheidung. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Jesus sagt, entweder dein Besitz oder ich. Lass uns mal nachdenken, was wäre denn geschehen, wenn der junge Mann sich tatsächlich dieser Herausforderung gestellt hätte und sich losgerissen hätte von diesem Götzen, der sein Leben beherrscht? Ich denke, als erstes mal hätte der Besitz im Denken und im Fühlen und im Leben dieses Mannes mit der Zeit immer mehr an Faszination verloren. Und je länger, je mehr hätte er sich im Abstand darüber gewundert, dass er damals noch so stark an irgendwelches Material gehangen hat und dass ihn das damals irgendwie so fasziniert hat, dass er das so wichtig fand. Das ist oft so. Und ich hoffe, wir haben alle schon diese Erfahrung gemacht. Wenn wir Dinge für Jesus aufgeben, wenn wir Dinge für Jesus hinten anstellen, weil wir merken, dass sie einen zu großen Raum in unserem Leben einnehmen, dann werden diese Dinge bald verblassen. Und das ist gut. Wenn dann Prioritäten zurechtgerückt werden. Wir bekommen dann eine ganz andere Sicht, einen viel weiteren Horizont. Und wir werden uns fragen, wie konnte ich nur so tierisch viel Lebenszeit für das Zeug damals ausgeben? Wieso ist mir das damals so wichtig gewesen? Man kann sich ja manchmal für die absonderlichsten Dinge begeistern, nicht wahr? Also so unser Hirn und unser Herz kennt da irgendwie keine Grenzen, was man so für verschiedene Dinge hat, für die man sich irgendwie so richtig verwenden kann. Ich habe es euch mal erzählt, bei mir waren es Papierschiffchen. Da hatten wir in der Kinderstunde gelernt damals, wie man Papierschiffchen bastelt und wir sind in so eine richtige Papierschiffchen-Manie reingekommen und haben da bis zu über 1000 Papierschiffchen gebastelt, bis irgendwann die Frage kam, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ne? Und dann so ein paar konnten wir auf dem nahegelegenen Teig schwimmen lassen. Aber ja, das verlor dann auch an Faszination und dann haben wir irgendwie noch versucht, so ein bisschen so zu kämpfen, so ich habe eine größere Flotte als du und so weiter. Irgendwann sind sie alle im Papierkorb gelandet. Was kann man nicht alles sich begeistern für, nicht wahr? Für irgendeine Fernsehsendung oder für Bierdeckel oder für Münzen oder für Porzellan oder für Überraschungseier, für Ansichtskarten. Was kann man nicht alles sammeln? Ich habe neulich von einem gelesen, der Berliner Jürgen Becker, der hat sich auf Herzschrittmacher spezialisiert. Da hieß es in der Zeitungsmeldung, der Pensionär hat sozusagen sein Herz an die medizinischen Geräte verloren. Etwa 200 Herzschrittmacher besitzt der 71-Jährige bereits. Mehrere hundert weiterer Geräte hat er aus Platzgründen an Museen weitergegeben. Man muss sich mal ein bisschen versuchen, mit der Psychologie des Sammelns zu beschäftigen. Was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Das zu sammeln, was vollständig zu haben, etwas ganz zu haben, etwas festzuhalten, etwas zu besitzen. Es heißt, eine Sammelleidenschaft ist das Bestreben eines Menschen, das Leben festzuhalten. Kann man bei Herzschrittmachern gut nachvollziehen, ne? Aber auch sonst, bei irgendwelchen Sachen, in die ich mich investiere, wo ich sage, so das, da gebe ich mich jetzt rein, das will ich haben. Man möchte es konservieren, es behalten, es aufheben für die Ewigkeit. Ich will es aufheben für die Ewigkeit. Ihr müsst als Ergebnis dieser Predigt jetzt nicht zu Hause sofort eure Briefmarkensammlung wegschmeißen, aber fragt euch mal bei den Dingen, in die ihr viel, viel Zeit investiert, was bedeutet mir das? Warum gebe ich so bereitwillig so viele Anteile meiner Lebenszeit dafür aus? Was gibt mir das? Es gibt mir was, das ist ja in Ordnung. Aber was ist das und was suche ich damit? Und vielleicht sollte mal die Frage sein, gibt es mir das wirklich noch? Das ist vielleicht mal so gewesen, aber ist das noch so? Oder ist ein Punkt erreicht, wo ich auch ein Stückchen Abstand haben sollte? Beim reichen Jüngling hier in dieser Geschichte, bei diesem reichen jungen Mann, da wäre das eine Grundsatzentscheidung gewesen, wenn er sich für Jesus Christus entschieden hätte. Es hätte ihn mit Sicherheit innerlich verändert. Denn sehen wir, in dem Maß, in dem der Besitz für den reichen Jüngling an Faszination verloren hätte, hätte Jesus für ihn an Faszination gewonnen. In dem Maß, wie Dinge für uns Faszination verlieren, gewinnt das, wem wir uns dann zuwenden. Wir haben nur einen begrenzten Account von Begeisterung für bestimmte Dinge. Wofür geben wir das aus? An welcher Stelle investieren wir das? Dieser Mann hätte Jesus kennengelernt, wie er wirklich ist. Er hätte zum engeren Jüngerkreis gehört. Er hätte gemerkt, wie befriedigend das ist, Menschen diese gute Nachricht zu bringen, an einer Sache zu arbeiten, die nicht nur für die Mülltonne ist am Ende, wenn die Papierschiffchen out sind, sondern wo es weitergeht, wo man eine ewige Perspektive hat. Er hätte alles gewinnen können. Er wäre in seinen inneren Werten wirklich verändert worden. Und das Alte, was ihn bis dahin so sehr fasziniert hat, wäre verblasst. Es wäre einfach nicht mehr so wichtig gewesen. Er hat sich für die andere Seite entschieden. Und ich bin mir sicher, dass ihn das auch verändert hat. Auch wenn die Bibel das jetzt nicht ausdrücklich sagt, aber ich bin sicher, dieser junge Mann behielt an diesem Tag all seinen Besitz, aber das wirklich Wichtige verlor er, diesen Hunger nach ewigem Leben. Ich bin mir sicher, dass an diesem Tag in ihm etwas gestorben ist durch diese Entscheidung. Vorher war er immer jemand, der viel über Gott nachgedacht hat, vielleicht sogar mit ihm geredet hat. Abends, wenn er im Bett lag, dann meldete sich der Hunger. Es muss noch mehr geben als dieses Streben nach Gewinnen. Was kann ich eigentlich wirklich Wichtiges mit meinem Leben machen? Aber an dieser Stelle, wo er sich gegen Jesus entschieden hat, ich glaube, er lag in Zukunft in seinem Bett und dachte nur noch über Zinsen und Aktien und Immobilien. Da war etwas gestorben in ihm. Er kann nicht einfach Nein sagen und glauben, das verändert ihn nicht. Da ist etwas anders geworden. Das ist schon eine ernste Sache, über die wir heute Morgen reden. Unser Leben folgt unseren Entscheidungen. Und die können wir nicht jederzeit und immer und überall treffen und zurücknehmen und mal so und mal so und ist doch egal und kann ich in einem Jahr noch immer alles anders und so. Sondern Gott, ich bin der Überzeugung, Gott gibt uns an manchen Stellen in unserem Leben ganz besondere Gelegenheiten. Und an diesen Stellen fragt er uns auch und möchte jetzt wissen auch, in welche Richtung wir uns weiter orientieren wollen. Er gibt uns irgendeine Tür, durch die wir durchgehen sollen, eine Herausforderung, die er uns stellt. Und dann haben wir die Möglichkeit, zum einen jetzt diesen entscheidenden Schritt zu gehen und weiterzumachen. Aber es muss uns klar sein, diese Gelegenheiten, die bestehen nicht ewig. Da kann ich nicht immer sagen, ja, aber jetzt nicht gerade. Vielleicht irgendwann, vielleicht in einem, vielleicht in 5 Jahren. Wichtig ist einfach, dass ihr das mitnehmt heute Morgen. Unsere Entscheidungen prägen uns. Sie bestimmen nicht nur, wie unser Weg weiter verlaufen wird, sie bestimmen auch, was wir in Zukunft denken. Was uns in Zukunft wichtig sein wird. Und wie wir uns in Zukunft weiterentwickeln. Und wer sich solchen Herausforderungen Gottes stellt und wer bereit ist, an solchen Knackpunkten wirklich klar zu sein, klare Entscheidungen zu treffen, klar zu machen, Gott, das willst du jetzt, da stehst vor mir, ich merke das und du fragst das und ich will an dieser Stelle auch nicht länger ausweichen, ich will das klar machen. Wer Dinge für Gott aufgibt, der gewinnt. Lasst es euch sagen, der gewinnt. Das andere wird verblassen. Das, wo du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, meine Güte, das... Da habe ich schon so viel für investiert. Ja, eben. Soll es denn noch länger so weitergehen? Wohin führt denn das? Was gibt es dir denn noch? Wer vor solchen Entscheidungen zurückweicht, ich glaube, der verliert. Und der wird an manchem vorbeigehen, was Gott auch mit ihm noch machen möchte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gerade in so einer gravierenden Entscheidungssituation steht, wo es wirklich darum geht, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich möchte dir sagen, wenn du weißt, dass es falsch ist, dann lass es. Und wenn du weißt, was richtig ist, dann tu es. Du kannst nur gewinnen. Du wirst nur gewinnen durch Gottes Weg. Wenn du Gott gehorsam bist, wirst du am Ende gewinnen. Das Gleiche gilt nicht nur für die großen Entscheidungen, sondern auch für die vielen, vielen kleinen. Die alltäglichen, die dauernden, die ständigen kleinen Herausforderungen. Jede richtige Entscheidung, jedes sich durchringen, jeder Gehorsamsschritt macht dich stärker, macht dein Herz weicher, macht dich beeindruckbarer für das, was Gott wirklich mit dir vorhat und mit deinem Leben will. Und jetzt lasst uns zum Schluss nochmal zu dieser Frage vom Anfang zurückkehren, die Paulus in Römer 6 stellt. Soll denn das heißen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja Gottes Barmherzigkeit zählt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Nein, natürlich nicht. Wir sollen als Christen lernen, konsequent und gerade unseren Weg zu gehen. Aber doch nicht darum, dass wir mit einem hingegebenen Leben Gott beeindrucken müssten. Es geht doch vielmehr darum, dass wir es um unseretwillen tun. Für unsere eigene Entwicklung, für unseren Lebensweg, für das, was auf uns weiter zukommt. Denn wir bleiben nicht die gleichen bei dem, was wir tun, sondern unser Tun, unsere Entscheidungen haben Auswirkungen darauf, wer wir in Zukunft sind. Und deswegen lasst uns einfach schauen, dass wir versuchen, in Gottes Gnade eindeutig zu leben. Da, wo wir gefragt sind und da, wo es daneben geht, da bin ich wieder ganz am Anfang. Da steht die Gnade Gottes über allem und hält uns und trägt uns. Mit dieser Botschaft lasst uns verantwortungsvoll umgehen. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, diese Gnade ist es, die uns diese Ruhe geben kann für unser Leben, durch die wir durch die Jahre und Jahrzehnte gehen dürfen, die du uns schenkst auf dieser Welt. Und das ist so wunderbar, an deine Hand zu gehen und zu wissen, du bist da jeden einzelnen Tag und am Ende wartest du auf uns. Und wenn diese große letzte Grenze auch an uns kommt, Herr, dann bist du da. Und du sagst, hab keine Angst. Du darfst zu mir wechseln. Und wir dürfen zu dir kommen in deine Arme und dürfen uns geborgen wissen. Und noch sind wir in diesem Leben. Und wir stehen in Herausforderungen und jeder von uns tut das. In größeren oder in kleineren, in verschiedenen Dingen, die an uns herantreten. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns helfen möchtest, gute Entscheidungen zu treffen. Und auch an ein paar Punkten mal wirklich nachzudenken, so ob das noch weiter so gehen soll oder ob es vielleicht mal dran wäre, auch wirklich einen Schritt mal in eine andere Richtung zu tun. Danke, dass dein Geist in uns wirkt. Und uns fragt und uns herausfordert und Ich bitte dich einfach um dein Berühren, deine Kraft. Ich bitte dich darum, dass du uns füllst und dass wir dann an deiner Hand gute und richtige Schritte gehen können. Amen. Wir bleiben stehen und wir singen noch zusammen miteinander. Wir schauen der Wahrheit ins Auge.